habe mich gefreut, heute Morgen da zu sein, über das Thema «In Gott genug haben». Und das ist ein Thema, das ja schon ganz früh anfängt, merke ich. Ich habe zurzeit 3 Vorschulkinder und jetzt bei einer wunderschönen Temperatur kommt bei mir so richtig Frühlingsstimmung auf. Ich weiss, nächste Woche sieht es schon ein bisschen anders aus. Und Frühling verbinde ich aber auch mit Erdbeere. Und wenn wir Erdbeere essen, bei uns daheim mit unseren Kindern, dann habe ich eigentlich durchgehend Diskussionen von «Mami, hat der andere jetzt mehr als ich? Mami, habe ich weniger wie der andere?» Und die Angst ist riesig da, dass der andere mehr Erdbeere bekommen könnte als der andere. Und da merke ich, das fängt schon so früh an, obwohl niemand von meinen Kindern jemals wirklich Hunger hatte. Wir haben genügend zu essen daheim, wie auch wir eigentlich genügend Erdbeere normalerweise daheim haben. Aber es ist so tief drin, die Angst zu kurz zu kommen, dass der andere mehr könnte haben. Es geht nachher nicht nur bei den Kindern, die das, glaube ich, kennen, sondern ich glaube, es geht so ein bisschen durch alle Generationen darauf. Ich habe vor einer Zeit, bin ich in der Küche gestanden und war am Arbeiten in der Küche. Ich weiß nicht mehr, ob ich gerade im Küche machen war. Kommt meine Mama, wir sind einen Tag, als wir beide daheim waren, und sagt, hey, ich gehe kurz ein Powernap machen. Ist das Zimmer gegangen, die Tür zu, und ich da in der Küche am Arbeiten. Und plötzlich merke ich, wie meine Stimmung so richtig den Berg darauf geht. Und ich war so richtig schlecht gelaunt plötzlich, obwohl ich vorher noch super gelaunt war. Und habe mich gefragt, wieso bin ich jetzt in dieser Küche und vorhin noch gut gelaunt und jetzt plötzlich so schlecht getroffen. Und habe gemerkt, in mir innen ist so das Gefühl aufgekommen von, ich komme zu kurz, was ist auch mit meinen Bedürfnissen? In dem Moment, wo er angemeldet hat, dass er ja gerne schnell mal anlegt und ein kurzes Powernap machen möchte, habe ich plötzlich gemerkt, ja, eigentlich möchte ich auch Zeit für mich haben. Was ist mit mir? Jetzt bin ich da am Arbeiten und er geht einfach schlafen. Genau, obwohl es gar keinen Grund dazu gegeben hat. Darum, wir haben vorher und nachher, also er macht mega viel, wir waren zusammen dran im Haushalt und es war ja nur ein Powernap. Und eigentlich hätte ich genauso können sagen, hey, ich mache im Fall auch ein Powernap und es wäre gar kein Problem gewesen. Aber ja, das Gefühl von dieser Angst, ich komme zu kurz, nicht versorgt sein, ich habe zu wenig, das sitzt, glaube ich, ganz tief in uns Menschen drin, die Angst. Und wir können das auf ganz unterschiedlichen Ebenen erleben. Einerseits eben finanziell, materiell oder mit der Erdbeere oder mit unseren Finanzen, wo die Angst aufkommen kann, ja, ich habe weniger, ich habe nicht genügend Länge, was ich habe, ich komme zu kurz. Wenn man so die nächsten Rechnungen, Ferien, Sachen denkt. Und spannend ist, das Gefühl, ich komme zu kurz, ist etwas Subjektives. Also man kann ganz viel haben und das Gefühl haben, ich komme zu kurz, ich habe zu wenig. Und man kann ganz wenig haben und das Gefühl haben, man hat mehr als genug. Ich finde, das ist der John D. Rockefeller, ein US-amerikanischer Unternehmer, der erste Milliardär der Weltgeschichte, gilt als reichster Mensch der Neuzeit. Von ihm gibt es ein bekanntes Zitat. Und dort sagt er, wie viel Geld braucht es, dass ein Mann, ein Mensch glücklich wird? Einfach $1 mehr. Das Sinnbild ist für mich so gut, oder? Eigentlich, egal wie viel wir haben, das Gefühl kann jeder von uns treffen. Jeder von uns kann das Gefühl haben, eigentlich, ich brauche mehr, ich habe zu wenig. Und ganz oft habe ich gemerkt, kommt das Gefühl auch, wenn wir anfangen zu vergleichen und sehen, was andere haben. Wenn wir plötzlich sehen, was die anderen für ein schönes Haus haben und wir da so irgendeine kleine Wohnung. Was die anderen für Auto fahren, wo die in die Ferien gehen, was die für Sachen haben, was die für Sachen machen, was die für Freundschaften haben. Wenn man sieht, wie der andere plötzlich eine Lohnerhöhung oder eine Beförderung in der Arbeitsstelle bekommt, plötzlich kommt ganz oft das Gefühl auf, ja, was ist mit mir eigentlich? Und die Angst, die kommt zu kurz, zeigt sich ganz oft dann, wenn wir auch sehen, was eben andere haben. Oder auch, was uns die Gesellschaft vermittelt, was wir brauchen, was wir alles noch haben könnten. Oder die Werbung auch, die uns dauernd vorgibt, was wir eigentlich noch alles bräuchten, um noch ein bisschen glücklicher zu sein, um noch genug zu haben. Und so ist so ein bisschen das Vergleichen und mit anderen oder auch mit der Gesellschaft, mit der Werbung, ist wie ein Katalysator, wo das Gefühl, ich komme zu kurz, ich habe zu wenig, wie verstärkt. Und wir können das ja auf allen Ebenen das Gefühl haben, eben nicht nur finanziell und materiell, Wir können es haben im Thema Freundschaft, im Bereich Gesundheit oder eben auch emotional, das ist mit meinen Bedürfnissen, immer muss ich zurückstecken. Und wir können es an allen möglichen Orten erleben. Innerhalb von der Familie, am Arbeitsort, im Freundeskreis, in der Gesellschaft als Gesamtes, aber auch in der Kirche können wir das erleben. So haben wir gesehen, wie vielleicht gewisse andere investiert haben. Was ist mit, wer kümmert sich um mich? Ich frage, wer investiert sich in mich? Und ich habe das Gefühl, sogar auch gegenüber von Gott haben. Man denkt, jetzt hat Gott bei dem das Wunder da. Und das und Gott ist dieser Person so begegnet, was ist eigentlich mit mir? Und das Gefühl kann aufkommen, ich komme zu kurz bei Gott. Aber die Wahrheit ist, dass wir bei Gott nicht zu kurz kommen. Auch wenn unsere Gefühle uns das teilweise das Gefühl geben oder unsere Umstände teilweise auch nicht immer so aussehen. Sondern die Wahrheit ist, dass er uns mit all dem versorgt, was wir wirklich brauchen. Wir lesen das zum Beispiel im Psalm 23,1. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Die Versorgung da drin ist. Oder auch im 2. Korinther 9,8. Dort steht, er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedensten Weise Gutes tun könnt. Der Vers, der steht im Kontext, im Korinther, dort, wo der Paulus mit den Korinthern über das Thema Finanzen redet. Es ist um eine Spende gegangen, wo die Korinther etwas gegeben haben. Und ich finde den Vers so schön, und er zeigt auf, wir müssen wie auch nicht Angst haben, zu kurz kommen, wenn wir selber grosszügig sind. Wenn wir unsere anderen grosszügig investieren, grosszügig sind, müssen wir nicht Angst haben, zu kurz kommen, sondern Gott kann und will uns versorgen. Also wir haben einen Gott, der sich um uns kümmert und uns versorgt, genug für uns hat und genug für uns ist. Aber wie das genau, was genau bedeutet und wie man das genau kann erleben kann, das werden wir zusammen heute in der Geschichte anschauen, wo im 2. Könige 4, 1-7 steht, es geht die Geschichte von Melisa und der Witwe. Ich lese euch die Geschichte mal vor. Und eine Frau unter den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa und sprach, dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. Aber du weißt, dass er dein Knecht, den Herrn, fürchtete. Nun ist der Gläubiger gekommen und will sich meine beiden Söhne als leibeigene Knechte nehmen. Und Elisa sprach zu ihr, was soll ich für dich tun? Sage mir, was hast du im Haus? Sie antwortete, deine Magd hat nichts im Haus als nur einen Krug mit Öl. Er sprach, geh hin und erbitte dir draußen Gefäße von all deinen Nachbarinnen. Leere Gefäße und nimm nicht wenige und geh hinein und schließ die Tür hinter dir und deinen Söhnen zu und gieße Öl in all diese Gefäße und was voll ist, trage weg. Und sie gingen von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen zu. Die brachten ihm die Gefäße und sie goss ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sprach sie zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr, es ist kein Gefäß mehr hier. Da versiegte das Öl. Und sie kam und erzählte es dem Mann Gottes. Und er sprach, geh hin, verkaufe das Öl und bezahl deine Schuld. Du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem Übrigen leben. Wir gehen heute Morgen mit euch durch die Geschichte ein bisschen durchgehen und so ein bisschen zwei Schwerpunkte legen. Einerseits, dass Gott uns versorgt, aber nicht immer unseren Vorstellungen entsprechend. Und das Zweite nach konkret anschauen, wie wir die Versorgung auch erleben können. Und das Thema Gottes Versorgung, dass Gott dich versorgt, das kann ganz unterschiedliches auslösen. Einige von euch werden heute Morgen da sitzen und sagen, ja genau, das habe ich schon so viel erlebt, ich kann so viele Geschichten erzählen, wie Gott mich versorgt hat. Das ist wirklich so. Vielleicht andere von euch sitzen da und denken, wirklich? Also dort, wo ich Gott eigentlich gebraucht habe, irgendwie ist die Versorgung nicht so eingetroffen, wie ich mir das gewünscht habe. Irgendwie eben habe ich eher das Gefühl, ich komme bei Gott zu kurz. Wir sehen, es bringt so ein Spannungsfeld, das Thema, mit sich. Und Spannungsfelder können auch irgendwann das Potenzial, dass es zu Frust werden kann.
Darum wir erleben tatsächlich nicht immer die Versorgung, so wie wir es uns vorstellen. Und auch, wie wir das Gefühl haben, wie wir es eigentlich gebraucht hätten. Wir sehen das Spannungsfeld aber auch in dieser Geschichte von dieser Witwe mit Elisa zusammen. Einerseits lesen wir in dieser Geschichte, wie Gott übernatürlich versorgt. Was für ein riesen Wunder hat Gott da gemacht? Aus wenig Öl, so viel Öl gemacht, dass alles gezahlt worden ist und sogar noch übrig geblieben ist, dass sie davon leben können. Ein riesen Versorgungswunder, das die Witwe da erlebt hat. Aber andererseits lesen wir auch im Vers 1, wenn wir die Geschichte reinstarten, dass sie ihren Ehemann verloren hat, der sogar ein Mann Gottes war, ein Prophet. Und nachdem, dass sie den Verlust hat und was noch am Trauer ist, sitzt sie zusätzlich vor einem riesen Schuldenberg. Und wie das nicht schon genug wäre und sie schon nicht weiss, wie sie dich abzahlen, und in dieser Zeit, oder, ist man als Frau stark abhängig gewesen, dass der Mann einem versorgt. Und wenn der nicht da ist, wie will sie so einen riesen Schuldenberg abzahlen, hat sie noch einen unbarmherzigen Schuldner, der sagt, hey, das Geld jetzt, oder ich nehme dir deine Söhne auch noch gerade weg. Also, nimm deine Söhne weg. Das heisst, sie steht da und denkt, es ist kurz davor, alles zu verlieren, was sie noch irgendwie gehabt hat. Da kann man sich auch schon fragen, also Moment, wo war jetzt da Gottes Versorgung, wo ihr Mann gestorben ist? Wir wissen nicht, an was er gestorben ist. Ich nehme jetzt aber an, dass er nicht an Altersschwäche gestorben ist, um die Söhne noch relativ noch daheim gelebt haben und somit fast noch nicht so alt gewesen sind. Wir wissen es nicht, aber Gott hätte doch dort eingreifen können. Er hätte schauen können, dass der Mann gar nicht stirbt. Gott hätte auch schauen können, dass die Schulden schon gar nicht entstanden wären. Oder dass sie zurückgezahlt gewesen wären, bevor der Mann gestorben wäre. Und Gott hätte auch versorgen können, indem er ihr einen barmherzigen Schuldner an die Seite gestellt hat, der gesagt hat, hey, wir finden schon zusammen eine Lösung. Ja, wir finden zusammen eine gute Lösung, wie wir das mit diesen Schulden begleichen. Aber wo ist jetzt da Gottes Versorgung gewesen? Und wenn wir die Bibel innen lesen, merken wir, dass Gottes Versorgung nicht bedeutet, dass wir keine Herausforderungen und keine Schwierigkeiten mehr haben und es Gott uns einfach macht. Es bedeutet nicht, dass wir alles haben können, was wir uns so wünschen, um einfach ein möglichst angenehmes Leben zu haben. Sondern wenn wir die Bibel lesen, steht ganz oft, sondern versorgt uns mit dem, was wir wirklich brauchen. Was brauchen wir wirklich? Schlussendlich brauchen wir ihn selber. Jesus selber, seine Gegenwart, seine Rettung für uns. Wir lesen das auch im 2. Korinther 12, 9-10, sagt der Paulus, dort ist mit Gott im Gespräch, er hat irgendein Leiden in seinem Leben, wo er Gott darum gebeten hat, dass Gott ihm das wegnimmt. Und dann antwortet Gott, doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten lebe und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ein Glaubensmann. Man kann Paulus nicht sagen, ja, du hast zu wenig geglaubt und darum bist du da ein bisschen in Not geraten oder so, sondern er war voll mit Jesus unterwegs gewesen. Er hat all sein Leben für Jesus angegeben. Wir lesen auch, wenn wir Jesus nachfolgen, Nachfolger von Jesus sind, dann gehört es dazu, dass wir Herausforderungen, Schwierigkeiten, er redet von Misshandlungen, Nöten, Verfolgung und Bedrängnis erleben werden. Und dort innen, wo die Versorgung ist, oder meine Gnade ist alles, was du brauchst. Gott selber ist alles, was wir brauchen. Er hat alles in sich, was wir brauchen. Seine Nähe, seine Gegenwart, seine Kraft, sein Trost. All das finden wir in Gott und wir brauchen durch die Schwierigkeiten in unserem Leben durchzugehen, durch die Herausforderungen. Und in dem Moment, oder, wenn man so durch Nöte durchgeht, fühlt es sich ja wirklich nicht unbedingt an, wie, wir uns, wie Gott uns versorgt. Aber es ist so, und dann kommen wir in das Spannungsfeld eben rein, wo unsere Gefühle teilweise sich einfach wirklich nicht danach fühlen und unsere Umstände tatsächlich teilweise überhaupt nicht danach aussehen. Und gleichzeitig erleben wir, wie Gott übernatürlich versorgt. Wie er unsere Bedürfnisse kennt. Und wir haben da innerhalb schon nur von unserer Kirche, und da kann man schweizweit und weltweit schauen, gibt es so, so viele Erlebnisse, die Leute erzählen können, wie Gott versorgt. Und ich glaube, die meisten von uns, wenn wir uns mal Zeit nehmen und überlegen, was Gott alles schon da in seinem Leben, merken, wie Gott sich um unsere Details, so um unsere Details in seinem Leben kümmert. Und uns versorgt und zu uns schaut. Und wir erleben, wie Gott finanzielle Wunder macht, da mitten unter uns. Wir erleben, wie Gott Heilung schenkt, in dem gesundheitlichen Bereich. Wir erleben, wie heute noch Wunder passieren, wenn der Gott, der Wunder kann tun und heute noch tut. Und so können wir einerseits eben auch das erwarten, dass Gott übernatürlich reinkommt und übernatürlich eine Versorgung schenkt. Und gleichzeitig merke ich, es hilft, dass wir so ein bisschen anschauen, was bedeutet eben Versorgung wirklich? Dann merke ich, hilft es mir, vor Augen zu führen, um was geht es schlussendlich wirklich im Leben? Was ist wirklich das Ziel des Lebens? Und von diesem Blick nachher auch zu sehen, was Versorgung bedeutet. Und mir hilft es auch, wenn ich in dem Moment auch den Blick noch ein bisschen auftue auf die ganze Welt. Und zum Beispiel mir überlegen, wenn da steht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, ist das nicht nur ein Vers, der geschrieben ist für uns Schweizer, der schönen Schweiz, der gilt genauso für unsere Glaubensgeschwister. Irgendwo in einem Weltland, wo gerade Hungersnot herrscht und Verfolgung. Und es ist der gleiche Gott und die gleiche Verheißung, die da drin steht. Das gilt für sie genauso wie für uns. Wenn ich das mir so überlege, merke ich, was schlussendlich eben wirklich zählt und was wirklich geht in unserem Leben, ist unsere Beziehung zu Gott. Dann bekommt auch die Versorgung einen anderen Fokus über. Und die Versorgung, die wir wirklich brauchen, ist die, dass wir in der Gemeinschaft mit Gott sein können und bleiben können, jetzt bis in alle Ewigkeit. Und das höchste Ziel ist nämlich nicht einfach ein angenehmes Leben hier auf dieser Erde zu leben, sondern in dieser Gemeinschaft mit ihm drinnen. Und so erleben wir das Spannungsfeld und einerseits wir dürfen und sollen unbedingt Gott unsere Bedürfnisse angeben, dafür beten, uns danach ausstrecken und zu erwarten, dass er übernatürlich auch reinkommt, dass er Versorgung schenkt auf all unseren verschiedenen Ebenen. Auch gerade, wenn wir leben ganz oft, wie Gott Versorgung schenkt, dass wir auch zum Segen für andere werden können. Aber ganz wichtig ist in diesem Spannungsfeld, dass wir unseren Glauben nicht davon abhängig machen, ob wir viel oder wenig haben und ob Gott uns so versorgt, wie wir es uns gerade vorstellen. So uns eben dort wieder vor Augen führt, um was es wirklich geht. Nämlich um Jesus selber, an ihm festhalten und vertrauen und glauben, dass er schlussendlich wirklich weiss, was wir brauchen. Er weiss es schlussendlich sogar besser als wir. Und das braucht aber Glauben. Glauben, dass wir Gottes Wahrheiten mehr glauben, als unseren eigenen Gefühl und auch unseren Umständen. Ich finde, Paulus fasst so schön nochmal zusammen in Philipper 4, 12 und 13. Dort steht, ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Wenn wir so ein bisschen angeschaut haben, lange zu dem Vers 1 von dieser Textstelle uns drinnen aufgehalten haben, was so ein bisschen Versorgung bedeutet oder vielleicht aber auch nicht bedeutet, möchte ich auf einen zweiten Punkt so ein bisschen reingehen und zusammen anschauen, ja, wie können wir aber die Versorgung konkret erleben auch. Für das möchte ich in die nächsten Verse rein. Wir lesen nämlich da, es war immer noch Vers 1, wie die Witwe zum Elisa ist, go Hilfe holen. Dann können wir uns auch die Frage stellen, ja, von wem erwarten wir eigentlich die Versorgung? Von unserem Bankkonto, unserer Altersvorsorge, unserem Gesundheitssystem, von irgendwelchen Beziehungen, Oder irgendwo da, wenn ich es in meiner Küche erwartet habe, dass irgendwie der Jonas da und mein Mann irgendeinen Beitrag leisten an meine Bedürfnisse. Das sind ja alles nicht schlechte Sachen. Aber von was erwarten wir schlussendlich wirklich? Erwarten wir schlussendlich die Versorgung von Gott und trauen wir es Gott auch zu, dass er uns versorgen kann? Somit wenden wir uns überhaupt an ihn. Und das hat ja die Witwe gemacht. Sie hat sich an Elisa gewendet. Und das ist ein Unterschied von früher zu heute. Heutzutage, Jesus ist für uns ist die Erde gekommen, ist für uns gestorben am Kreuz, hat all das, was uns trennt, alle Sünde, Schande, Scham auf sich genommen, für uns gestorben und auferstanden, damit wir heute einen direkten Zugang zu Jesus haben. Direkt zu ihm können kommen. Direkt in die Gemeinschaft hinein. Und das können wir heutzutage direkt vor Gott kommen, direkt zu ihm kommen mit unseren Anliegen. Dazumal haben wir das nicht können, darum ist die Witwe zu Elisa gegangen, hat dort Propheten und Priester gegeben, die so Mittler waren zwischen den Menschen und Gott. Also der erste Punkt, erwarten wir es und trauen wir es Gott zu. Wenden wir uns überhaupt an ihn. Dann im Vers 2 sehen wir so einen weiteren Punkt, wie wir Versorgung auch erleben können. Spannend, oder Elisa fragt, was soll ich für dich tun? Und die nächste Frage stellt, sag mir, was hast du im Haus? Und sie antwortet dann, ja, einfach einen kleinen Krug mit Öl. Das war ein kleiner Krug. Da sehen wir, Gott nutzt ganz oft für ein Wunder das, was wir bereits schon haben. Ob es jetzt viel oder wenig ist. Er möchte das brauchen, was wir schon haben, um ein Wunder daraus zu machen. Ich kann mich fragen, sind wir bereit, das, was wir haben, unsere Finanzen, Zeit, Fähigkeiten, Gott anzugeben? Und trauen wir es ihm zu, dass er damit etwas Grosses machen kann? Trauen wir ihm zu, dass er es brauchen kann, um auch etwas zu multiplizieren, zu vermehren? Oder denken wir teilweise, ja, was kann Gott schon mit dem, was ich hier machen kann? Es ist doch so wenig, oder vielleicht, es ist so viel. Aber was macht das schon für einen Unterschied? Was macht meine Zeit, mein Gebet, meine Finanzen, mein Dienst, meine Fähigkeiten? Was macht das wirklich für einen Unterschied im Reich Gottes? Was macht es für einen Unterschied, wenn ich mich da in die Kirche investiere? Was macht das schon? Dort fragt Raumer es eben Gott zu, dass er mit dem, was wir haben, und wenn wir es ihm angeben, etwas Grosses daraus machen kann. Was ist das, was du hast, was Gott möchte brauchen? Was möchte er in und durch dein Leben multiplizieren, wie er da das Öl multipliziert hat. Ich möchte weitergehen. Vers 3 bis 7 fassen wir jetzt zusammen. Dann sehen wir noch einen weiteren Schlüssel, wenn es um das Thema Versorgung geht. Wir sehen, die Witwe hat gelost und das gemacht, was der Elisa gesagt hat. Gehorsam ist so ein weiterer Schlüssel, um auch Versorgung konkret zu erleben. Und Gehorsam, das Wort, haben wir die Wörter drin, die wir hören und gehen. Also hören wir an, was Gott sagt. Nehmen wir uns Zeit, anzuhören, was auch unser nächster Schritt ist. Und machen wir es nachher auch. Die Witwe hat angehört, was Elisa gesagt hat, und hat es nachher gemacht. Und nachher das grosse Wunder erlebt. Und wir erleben ganz oft, wenn man auch in der Bibel unterwegs ist, dass ganz oft ein Zusammenspiel ist von dem Wunder, das nur Gott machen kann, und unserem Glaubens- und Gehorsamsschritt, den wir gehen, wo oft auch ein bisschen Investition oder vielleicht auch ein bisschen Arbeit mit sich bringt. Also sie hat sich aufmachen müssen, Gefäße zusammensammeln, Öl einleeren und dann ist das Wunder, hat Gott wieder aus ein Wunder gemacht. Es braucht auch unsere Schritte dazu. Unsere Gehorsamsschritte. Und wir sehen ein Beispiel auch, oder wenn man so über Glaubens- und Gehorsamsschritte redet. Ganz ehrlich, wir wünschen uns doch, oder ich wünsche es mir, dass Gott zuerst sein Wunder tut. Und ich dann in der Sicherheit, dass er sein Wunder ja schon da hat, dann nachher meine Glaubens- und Gehorsamsschritte gehen kann. Aber wir sehen in dieser Geschichte, wie auch eigentlich ganz oft in der Bibel, wie es gerade umgekehrt ist. Wie wir zuerst unsere Glaubens- und Gehorsamsschritt gehen und dann Gott mit seinem Wunder dazukommt. Und sein Wunder tut. Und Gehorsam bedeutet auch, das Gesamte machen, was Gott uns sagt. Nicht nur einfach ein Teil davon. Meine, die Witwe hätte ja können sagen, was? Von allen Nachbarinnen? Das spielt doch Gott sicher nicht so eine Rolle. Gehen wir doch einfach zu zwei. Zwei Nachbarinnen sollten schon länger. Ob jetzt alle oder zwei. So ein grosser Unterschied ist das wahrscheinlich nicht. Und sie wäre wie zwei vorbeigegangen, hätte die Gefäße heimgeholt, hätte das Wunder erlebt, aber das Wunder hätte vielleicht nicht mal gelangt, um den Schuldenberg zu tilgen. Geschweige denn davon, dass sie noch davon hätten können leben. Das bedeutet, an das Gesamte machen, was Gott uns sagt. Und Sachen, die uns immer wieder abhalten können. Ich merke, dass das so schwierig machen kann, das zu machen, was Gott uns dann auch gesagt hat. Oder das könnte zum Beispiel sein, die Witwe hätte ich denken können. Ist das nicht ein bisschen unverschämt? Bei allen Nachbarinnen. Und dann nicht wenige Gefäße, hat Elisa extra gesagt, sondern also viele Gefäße. Also ist das ein bisschen grösser Wahnsinn, ich glaube. Und sie hat sie können in die Gefahr hineingehen, zu klein denken. Und Gott einzuschenken. Und sie denkt, das, was Gott gesagt hat, ist ja viel zu gross. Oder wer bin ich schon? So ein bisschen, wer bin ich schon, dass ich das holen kann? Was will Gott schon in meinem Leben tun? So ein Minderwert, was sie können abhalten konnte, das zu machen, was Gott ihr gesagt hat. Und sie hätte ja können denken, was denken echt alle anderen? Was denken all meine Nachbarinnen und schlussendlich das ganze Dorf? Und dort hat man ja miteinander geredet. Wenn ich jetzt bei allen vorbeigehe und so viele Gefäße einsammle und so mit bergenweise Gefäße wieder heimgehe, was denken die alle? Das Gefühl, ich irgendwie habe ihm ganz alle Tassen im Schrank und dann reden sicher alle hinter dem Rücken nachher die nächste Zeit drüber, über mich. Und Menschenfurcht hat sich hindern. Wer kann uns hindern, an das zu machen, was Gott uns gesagt hat? Was denken die anderen, wenn ich das mache, was Gott gesagt hat? Was hat das für Konsequenzen? Und von dem können wir uns blockieren. Und sie hätte ja können sagen, oh, ist das anstrengend. Alle Nachbarinnen. So viel Gefäße. Und dann noch alles umleeren. Da bin ich auch ewig dran. Das ist also schon sehr ermüdend und sehr anstrengend. Ich glaube, ich mache nur einen Teil oder gar nichts. Es ist auch eine Gefahr, dass wir wie vielleicht müde werden oder müde vom Leben sind und dass es uns auch schwerfällt, das zu machen, was Gott uns sagt. Und wir haben gerade letzte Woche eine Predigt über das Thema gehabt. Eben nicht müde sollen werden, sondern dranbleiben. Und in all dem Innen hilft es immer wieder, wenn wir unseren Blick auf Jesus richten. Wir merken, wir sind herausgefordert, all das zu machen, was Gott uns gesagt hat. Dass wir uns an ihn wenden, ihn um Hilfe bitten, aber uns auch vor Augen führen, was Jesus für uns da hat. Und um was es schlussendlich wirklich im Leben geht, was wirklich zählt. Darum Gott kann und will dich mit all dem versorgen, was du wirklich brauchst. Und die Band kann vorkommen. Auch wenn es nicht immer das ist, was wir uns vielleicht vorstellen. Er ist genug. Er kennt uns und wir dürfen dem Glauben und Vertrauen. Er lässt uns nicht einfach mit nichts zurück. Oder im Philipper 4,12 hat der Paulus gesagt, viel oder wenig, aber nicht einfach nichts. Er lässt uns nicht mit nichts zurück. So dürfen wir heute Morgen auch im Vertrauen zu Gott kommen, mit all diesen Bereichen, wo wir Mangel haben, wo wir das Gefühl haben, wir kommen zu kurz, wo wir seine Versorgung brauchen. Die können wir heute Morgen vor Gott bringen und uns ausstrecken nach dieser Versorgung. Mit Glauben und Erwartungen kommen, dass Gott nichts unmöglich ist und er heute noch Wunder tut. Und gleichzeitig uns auch entscheiden, dass wir an Gott festhalten und dranbleiben, unabhängig, wie Gott uns versorgt. Ob es jetzt so ist, wie wir es uns vorstellen, oder ob es auch anders ist, bei unseren Vorstellungen entsprechend. Wir müssen morgen auch Zeit nehmen, auch anzuhören, was sagt Gott dir heute Morgen. Und das dann auch mutig machen, was er dir heute Morgen sagt. Das Gott anzugeben, was wir haben, und ihm zuzutrauen, dass er es multiplizieren kann. Und was für eine Kraft hat es, wenn wir wie der Paulus in Philipper 4, 12 und 13 sagen und erleben können, wie wir in Gott genug haben. unabhängig, ob wir gerade Entbehrungen oder Überfluss erleben, sondern wie er kann sagen, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir in dir innen genug haben. Du kennst uns wirklich, du kennst unsere Bedürfnisse. Du weißt, was wir wirklich brauchen. Und wir wollen heute Morgen mit Glauben auch zu dir kommen. Und uns unseren Mangel, den wir deine Versorgung brauchen, vor dich anlegen. Und wir erwarten Grosses von dir, Jesus. Beten, geh rein, dass wir einfach erleben dürfen, wie Glauben darf wachsen, wie wir dir zutrauen dürfen, wie dir nichts unmöglich ist. Und gleichzeitig bete ich darum, Vater im Himmel, dass du unseren Glauben bewahrst. Dort, wo Sachen nicht so eintreffen, wie wir es uns wünschen würden. Dort, wo vielleicht gar kein Überfluss da ist. Wir wollen sagen, Jesus, wir wollen an dir festhalten. Heute Morgen. An dir dranbleiben. Jesus, ich bete, dass du unsere Augen und Ohren öffnest am heutigen Morgen für das, was du für jeden Einzelnen parat hast, was du auch uns möchtest konkret sagen. Und ich möchte mir ganz kurz Zeit nehmen, dass du jetzt einfach ganz kurz Zeit hast, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Vielleicht schnell anhören. Was möchte er dir heute Morgen sagen? Vielleicht mit ihm kurze Zeit nimmst, über das, was dich bewegt hat, auszutauschen und anzuhören. Mit der Kraft Gottes. Also, die dürfen erleben, ganz konkret in euren Themen drin. In dem Innen, das, was Gott gesagt hat, auch dürfen das zu machen. Also, seine Kraft und Befähigung in den heute und den nächsten Tagen dürfen erleben. Sein Trost, seine spürbare Gegenwart, die mit euch unterwegs ist. Und Jesus, ich freue mich auf all die Wunder, die unter uns weiterhin passieren, wo wir voneinander erzählen, was du Grossartiges tust, mitten in unserer Mitte. Danke, dürfen wir mit all unseren Themen vor dich kommen. Und danke, bist du mit uns unterwegs. Danke, hast du uns gerettet, dass wir von jetzt bis in alle Ewigkeit mit dir in dieser Gemeinschaft leben dürfen, neu bei dir sein dürfen.